Hallo und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von BLIPS, dem Podcast, mit dem wir das Forschungsprojekt Kulturen der Heimcomputermusik an der Musikhochschule Leipzig begleiten. Wir, das sind Niyayesh Ebrahimi, Malte Schulze und Hanna Hammerich. Ja, das Schöne an unserem Projekt ist, dass wir drei verschiedene Perspektiven zusammenbringen, um die Kulturen der Heimcomputermusik möglichst umfassend beschreiben zu können. Und diese Perspektiven, die setzen sich zusammen aus der technischen Expertise von Malte, dann dem künstlerisch anwendungsorientierten Blick auf Geräte und Produkte von Niyayesh und von mir der historisch-theoretische Ansatz.
Und aktuell ist unser Themenschwerpunkt die Heimcomputerkultur in Großbritannien. Und für unsere heutige Folge haben wir uns überlegt, dass wir dieses Thema vorstellen, indem wir euch zeigen, wie unsere drei Ansätze oder Perspektiven jeweils aussehen. Dazu geben wir euch als erstes einen kurzen Einblick in unsere Fragestellungen allgemein und stellen dann jeweils einen Aspekt etwas genauer vor. Am Ende versuchen wir, die drei Perspektiven wieder zusammenzuführen und kurz zu diskutieren.
Genau, und damit fange ich direkt mal an. Der Blickwinkel, aus dem ich die britischen Computer betrachte, der fokussiert kulturelle und gesellschaftliche Zusammenhänge und dabei speziell die Darstellung von Netzwerken. Das Beispiel britischer Computer eignet sich dabei besonders gut, um solche Netzwerke nachzuvollziehen, weil wir uns hier einerseits auf einem relativ klar eingegrenzten Raum bewegen, auf dem es selbst schon viele Eigenheiten und lokale Besonderheiten der Computernutzung zu beobachten gibt. Und andererseits wird aber auch immer wieder der Versuch unternommen, sich Input von außen reinzuholen und die eigenen Produkte und Geräte international zu vermarkten, also wiederum nach außen zu verbreiten. Da schaue ich mir zum Beispiel an, in welche Länder die britischen Computer außerhalb der UK gelangen. Das kann auf offizielle und legale Weise passieren oder auch auf inoffizielle Weise, vor allem durch die Entwicklung von illegalen Nachbauten, insbesondere im ehemaligen Ostblock. Ja, und neben dieser Art der Verbreitung im geografischen Sinne kann Verbreitung auch als geistig oder immateriell verstanden werden. Also da geht es dann eher um die Frage, wie sich eigentlich Wissen und Know-how über die Heimcomputer verbreiten. Also sowas wie, wie lerne ich überhaupt programmieren? Oder über welche Medien und in welchen sozialen Kontexten komme ich mit dem Computer in Kontakt? Und eine Frage, die ich besonders auch im Bereich Musik ganz spannend finde, ist, gibt es vielleicht erfolgreiche Methoden, um Menschen zu einer eigenmächtigen und kreativen Nutzung von Computern anzuregen? Ja, das wären so die Fragestellungen, die mich hier interessieren. Und wenn man dann aber etwas rauszoomt wieder von den einzelnen Verbindungen, dann kann man vielleicht erkennen, nach welchen Werten oder aus welchen Beweggründen, das können auch politische sein, es zu bestimmten Verbreitungen kommt. Und damit lässt sich dann, das wäre das Ziel des Ganzen, ein konkreter Möglichkeitsrahmen abstecken, in dem sich die Heimcomputernutzung und Entwicklung im Großbritannien der 1980er Jahre abgespielt hat.
aber unterschiedliche Soundfähigkeiten besitzen und daher auch verschiedene Arbeitsweisen hinsichtlich der Basic-Befehle aufweisen.
Hallo nun auch von mir. Ihr habt ja nun lange nichts mehr von mir gehört. Das liegt möglicherweise daran, dass ich regelrecht mit dem Kopf in den Computern steckte oder zumindest mit den Ohren an den Lautsprechern. Denn als Hardware-Spezialist forsche ich vorrangig zur Soundarchitektur der Homecomputer. In dieser Folge Blips schaute ich mir Erweiterungsboxen für britische Homecomputer an, also Sinclair ZX81, den Spectrum, Spectrum Plus 2 und auch den BBC Micro, Aurek Atmos und Amstrad CPC. Es ist zwar auch erstaunlich, welche kreativen Möglichkeiten zur internen Soundgenerierung existieren. Diese sind aus der Not heraus entstanden, weil die technische Ausstattung nicht bei allen Modellen komplett oder zufriedenstellend war. Aber auch hier sind die Möglichkeiten irgendwann ausgeschöpft, womit der Wunsch nach Erweiterungen wuchs, um die fehlenden Ausstattungsmerkmale zu erweitern. Auf die Hardware-Erweiterung habe ich mich dann besonders konzentriert, obgleich mich viele schöne Hörerlebnisse bei der Recherche begleiteten. Zum Einstieg also ein kurzes Klangerlebnis der eingebauten musikalischen Möglichkeiten mit Sinclair, CPC und Aurek Atmos und überdies mit den extern produzierten Klängen der Erweiterungsmodule.
Okay, jetzt wo ihr eine ungefähre Vorstellung davon habt, was wir uns so alles anschauen zum Thema Musik und Heimcomputer in Großbritannien, wird es Zeit, da etwas konkreter zu werden. In Großbritannien dürfte der eben gehörte Ausschnitt aus dem Song Computer World von Kraftwerk zumindest bei den über 40-Jährigen sofort Assoziationen an die vielen Fernsehserien wecken, die die BBC in den 80er Jahren rund um Computer und Heimcomputer produziert hat. Diese Fernsehserien waren Teil des groß angelegten, staatlich geförderten Computer Literacy Projects und das will ich jetzt kurz vorstellen. Computer Literacy, das meint ein grundlegendes Verständnis für die Bandbreite an Dingen, die ein Computer tun kann und ein Verständnis dafür, wie der Computer diese Dinge tut. Und das bedeutet vor allem ein gewisses Maß an Programmierkenntnissen sich anzueignen. Ja, darüber hinaus ist auch Teil von Computer Literacy die Diskussion, wie sich Gesellschaft und die Arbeitswelt durch die Verbreitung von Computern verändern. Das war damals nämlich ein großes Thema, das ziemlich polarisiert hat. Und die BBC begegnete dieser ziemlich aufgeladenen Stimmung damit, dass sie gesagt haben, wir brauchen einen Hands-on-Ansatz beim Computerlernen, damit die Leute überhaupt erstmal in Kontakt mit den neuen Geräten gebracht werden und damit sie dann vor allem dazu befähigt werden, die Geräte selbst auch kontrollieren zu können und sozusagen nicht selbst kontrolliert zu werden. Die größte Besonderheit des Projekts bestand darin, dass die BBC in Kooperation mit dem Computerhersteller Acorn aus Cambridge einen eigenen Computer entwickelt hat. Das war der BBC Micro, für den sie dann auch noch einen eigenen Basic-Dialekt auch entwickelt haben. Ja, und dieser Computer war zusammen mit den 12 Fernsehserien der Hauptbestandteil von dem Projekt. Zusätzlich gab es dann aber auch noch ein umfangreiches Begleitmaterial, mit zum Beispiel Educational Software, einem Computerbuch, einem Basic-Kurs, den man im Fernstudium machen konnte und einem Demo-Tape, dem sogenannten Welcome Package, wo so verschiedene kleine Programme für den BBC Micro auch zur Demonstration drauf waren. Außerdem war es eine ziemlich kluge Strategie, dass die BBC so eine Art von Vernetzung eingerichtet hat über ihren Broadcasting Support Services, indem sie nämlich Kontakte zu bereits bestehenden Vereinen, Computerclubs und anderen Institutionen herstellten, wenn man als AnwenderIn zum Beispiel Fragen hatte oder auf der Suche eben nach Tipps war, wenn man einen Kurs irgendwo belegen wollte oder so. Das heißt, hier hat die BBC angedockt an bereits bestehenden Strukturen auch zum Lernen und sich vernetzen. Im Nachhinein hat sich ein Bild von vom Computer Literacy Project als einem ja in erster Linie schulischen Programm so etabliert und ein Bild von dem BBC Micro als einem Lerncomputer tatsächlich. Aber ich denke, es ist nochmal wichtig zu betonen, dass dieser Ansatz eigentlich ein breiterer war und dass hier vor allem auch Erwachsenenbildung und die Heimnutzung von Computern mit eingeschlossen war. Man kann auf alle Programme und Publikationen des Computer Literacy Projects online zugreifen. Das ist ziemlich cool. Den Link dazu stellen wir natürlich in die Shownotes. Und ich habe hier mal ein bisschen recherchiert und nach dem Stichwort Music and Sound gefiltert und dafür direkt mehr als 100 Treffer bekommen. Also das klingt jetzt ein bisschen mehr, als es eigentlich ist. Es gab auch viele Doppelungen, aber das zeigt schon mal die Relevanz vielleicht auch von dem Thema. Hier gab es dann entweder komplette Folgen zum Thema Musik und Computer, zum Beispiel so eine Live-Folge mit dem Titel If I Had a Hammer zur Entstehung und Entwicklung von Synthesizern. Oder auch die Folge Chips and Drumsticks über zwei junge Männer, die ihre eigene Drum Machine für den ZX Spectrum entwickelt haben. Spectrum hieß die und von der werdet ihr später von Malte noch ein bisschen hören. Neben solchen Folgen mit einem richtigen Musikschwerpunkt gab es dann aber auch noch andere kürzere Beiträge zum Thema Musik. Zum Beispiel, das war auch ganz interessant zu sehen, eine Lehrerin, die in ihrem Musikunterricht den Yamaha CX5M, den ja, sogenannten Musikcomputer, einsetzt und mit ihrer Klasse damit komponiert und sogar im Konzert auftritt. Ja, und wie man daran auch schon sieht, beziehen sich jetzt die Beiträge der BBC nicht allein auf den BBC Micro, also ihren eigenen Computer, sondern auch auf andere Geräte, die ja auch verbreitet waren in der Bevölkerung, also wie den C64, Apple II oder ZX Spectrum. Ja, und um jetzt mal noch einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Vermittlung von musikalischem Wissen und Computerwissen im Fernsehen da so funktionierte, möchte ich einen kleinen Ausschnitt aus der Folge Sounds Interesting zeigen, in der sich alles, wie der Titel schon verrät, um Klang dreht. Genau, das Setting kann man sich hier so vorstellen, dass der Musiker David Ellis, der hier so als Experte ins Studio kommt, dass der dem Moderator, einem eher interessierten Laien, mit dem sich das Publikum vielleicht so identifizieren kann, dass er dem verschiedene Möglichkeiten der Soundproduktion mit Heimcomputern vorstellt. Und das Spektrum reicht hier von der Programmierung in Basic, wovon wir auch von Niaish gleich noch mehr hören werden, aber auch über spezielle Synthesizer-Software und Notationsprogramme bis hin sogar zu einem etwas professionelleren Setup mit MIDI-Keyboard und zusätzlicher Soundhardware, in dem Fall für den Apple II. Genau, also so viel vielleicht zum Setting. Der Musiker David Ellis beginnt dann mit einer kurzen Erklärung, sogar relativ allgemein, zu verschiedenen Parametern eines Klangs. Genau, und stellt die Parameter Tonhöhe, Tondauer und Lautstärke dar und wie sie dann am BBC Micro erzeugt werden können. Das ist erstmal noch relativ simpel, aber er geht danach sogar zu etwas komplexeren Klängen über, wie man hier hört.
Well, we can look at that train again on some graphics I've got. I think this is a 440 from Paddington coming along. And you can see that as the train comes near the man, the volume builds up to a peak.
That's the bottom line.
That's right. And then the pitch drops down to a lower level. So what we've really done here is we've taken our original sound and twisted it a bit. And we've actually given it a shape. We've gone from the rectangular shape of starting and stopping to something which is nice and smooth with a sort of bell shape to it. So the question is, how do we actually do that? Well, if you actually look in the program that we use to generate those graphics, we can see that there's this command called envelope here. And this is the second command in BBC Basic for making sounds. Now, it's a bit more complicated than the sound command because we've got 14 parameters that make it up. And those 14 parameters actually generate the shapes of the pitch and the volume of the particular sounds that we've been looking at. And we call those shapes envelopes.
It looks a very complex command.
It's a bit tricky to use because you've got to work out all those parameters. But what you can do is use the utility program, which works those numbers out for you, or at least you hope it will.
Ja, ich würde vielleicht nochmal zusammenfassen, obwohl der Ausschnitt hier aus der Folge Sounds Interesting bestimmt schon so für sich gesprochen hat, aber vielleicht kann man die pädagogische Methode dahinter nochmal so auf den Punkt bringen. Also denn ausgehend von einem sehr alltäglichen, allen bekannten Beispiel, dem Geräusch eines vorbeifahrenden Zuges, dieses Alltagsbeispiel wird übertragen auf die Sphäre des Computers, also die Klangkurve wird am Computer nachgebildet und grafisch auch veranschaulicht und ja, das auch mit ganz süßen Methoden, mit so einer kleinen Pixellokomotive. Und dann wiederum wird noch eine Ebene tiefer gegangen, indem nämlich der zugrunde liegende Envelope-Befehl im Basic Code von David Ellis hier offengelegt wird sozusagen. Also er zeigt hier, wie die Hüllkurve dieser einfachen oder der zunächst einfachen Rechteckwelle beeinflusst werden kann, um eben dann diesen etwas komplexeren Klang mit anschwellender Lautstärke und abschwellender Lautstärke zum Beispiel auch darzustellen. Damit sind wir eigentlich schon in der Programmierung, in der Soundprogrammierung mit BASIC. Genau, mehr dazu hat Niyayash in den letzten Wochen noch herausgefunden.
Also bevor ich jetzt mit den BASIC-Befehlen anfange, würde ich kurz den Soundchip vorstellen, den diese drei vorher genannten Computermodelle nutzen. Nämlich der weit verbreitete Soundchip AY38910/12 von General Instruments. Der ist einer der wichtigsten Soundchips der ersten Hälfte der 80er Jahre, der in zahlreichen Arcade-Spielen, Konsolen und Heimcomputern eingesetzt wurde. Chris Abbott nennt den Chip deshalb The Coca-Cola of Soundchips. Der Chip verfügt über drei Soundkanäle, die eine Rechteckwelle erzeugen, einen Rauschgenerator und auch einen Hohlkurvengenerator mit 8 Hohlkurvenformen und deckt das gesamte hörbare Frequenzspektrum mit ziemlich feiner Auflösung ab. Wir schauen uns jetzt an, wie diese drei Geräte jeweils mit den Soundmöglichkeiten des Soundchips umgehen. So, ich fange an mit dem ZX Spectrum Plus 2, die eine sehr musikalische Herangehensweise mit dem Befehl oder musikerfreundliche Herangehensweise mit dem Befehl Play bietet. Mit diesem Befehl kann man Noten und Oktaven direkt eingeben, sogar mit Buchstaben. Das heißt, wenn man zum Beispiel O2A eingibt, dann wird ein A in zweite Oktave gespielt. Und die Dauer kann man auch mit vordefinierten Zahlen eingeben, die für Viertelnote, Achtelnote und so weiter stehen. Ein Vorteil ist natürlich, dass man ein Stück sehr schnell und unkompliziert eingeben kann. Aber es gibt auch einige Nachteile, dass man zum Beispiel dadurch auch sehr begrenzt ist, was die Soundeffekte und so angeht. Man kann zum Beispiel keine Töne außerhalb der chromatischen Skala spielen und kann deshalb auch nicht so viele Soundeffekte mit Pitchänderungen und so weiter mit diesem Befehl erzeugen. Der Amstrad CPC dagegen bietet einen Synthesizer-Ansatz mit drei Basic-Befehlen für Sound. Ein Befehl dient der Klangerzeugung selbst und die zwei anderen Befehle sind für die Generierung von Pitch- und Lautstärke-Hohlkurven. Der hat ein ziemlich fortgeschrittenes Basic, mit dem man viele kreative und experimentelle Klänge erzeugen kann. Der Befehl Sound erlaubt die Eingabe beliebiger Tonhöhen und die Töne können auch dabei ganz fein gestimmt werden, also genauso wie es uns der Soundchip erlaubt. Die Dauer kann sogar in Hundertstel Sekunden angegeben werden, was vielfältige rhythmische Möglichkeiten bietet. Aber die Besonderheit von CPC sind vor allem die Hohlkurvengeneratoren, die Befehle Env und End, die die sogenannte Software-Envelopes erzeugen und über die Möglichkeiten des Chips hinausgehen. Wie bereits erwähnt, der Soundchip hat nur einen Hohlkurvengenerator, das heißt, man kann gleichzeitig nur eine Hohlkurve für alle drei Kanäle nutzen und man kann auch nur 8 vordefinierte Hohlkurveformen haben. Aber mit Env und End kann man erstens die Hohlkurven selber programmieren. Man kann Hohlkurven programmieren, die bis zu 5 Sektionen haben und kann auch individuelle Hohlkurven für jeden Kanal verwenden. Durch die Kombination dieser Parameter und Funktionen wie Random oder Schleifen in BASIC kann man viele Experimente mit CPC machen. Und ein Beispiel davon hören wir auch gleich. Außerdem muss man auch erwähnen, dass CPC das einzige Gerät ist mit dem Stereo-Sound. Man kann da eine Stereoanlage anschließen und kann auch sogar Effekte wie Panning-Effekt erzeugen.
Thank you.
Und der Oric Atmos bietet eine ziemlich umfangreiche Palette an Basic-Befehlen. Er hat also drei Befehle, Sound, Play und Music. Sound und Music haben die ähnliche Funktion, also Noten spielen. Aber beim Sound können wir, das ist ähnlich wie beim CPC, kann man verschiedene Werte für den Pitch eingeben. Wobei beim Music kann man, so wie beim ZX-Spektrum, eher die Noten eingeben direkt, aber dieses Mal nicht als Buchstaben, sondern als Zahlen. Und beide diese Befehle können mit Play kombiniert werden, um die Höhekurven zu steuern, aber hier sind nochmal nur diese 8 vordefinierte Kurven verfügbar. Man kann also sagen, dass Oric Atmos eine Kombination von den 2 vorherigen Geräten hat in Basic. Und was aber fehlt, ist der Parameter für Dauer, was ja ein Hindernis darstellen kann, wenn man komponieren will. Und was noch auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass Oric Basic über 4 vordefinierte Soundeffekte verfügt, die einfach mit Befehlen wie Shoot oder Explode und so weiter direkt abgespielt werden können. Und weil wir jetzt diesen ziemlich kompakten Computer hier im Studio stehen haben, würde ich gerne 2 von diesen Befehlen direkt probieren, nämlich einmal Shoot. Ja, und jetzt gebe ich ein Explode.
Ich finde das so cool, also was heißt so cool, aber ich finde diese Effekte so witzig und so einfach herzustellen, dass ich mich immer frage, warum nicht eigentlich viel mehr Heimcomputer in der Zeit das eigentlich so das integriert hatten in ihrem Basic. Ziemlich ja. Schön.
Ja, und man kann auch direkt in Spielen, in sehr einfache Spielen, so ein paar Soundeffekte nutzen.
Ja.
Ihr hörtet soeben ein Mixtape des Recherchebeifangs aus meinem Fachgebiet. Das beginnt mit dem eingebauten Beeper, also mit 1-Bit-Musik, die aus dem schnellen Setzen oder Löschen eines Bits generiert wird. Darauf folgte die Soundgenerierung durch dafür vorgesehene Soundchips. Die gehörten Soundchips sind der SN76489 von Texas Instruments, der im BBC Micro eingebaut ist, und dem AY38910 von General Instruments, der eingebaut ist in vielen Sinclair Spectrum Computern und dem Amstrad respektive Schneider CPC. Zur Vollständigkeit der Möglichkeiten erwähnt sei noch die eher zufällig entstandene Datasettenmusik, die aus einer Zweckentfremdung des Massenspeicheranschlusses entstand. Der Klang des Datenstromes, der auf der herkömmlichen Musikkassette gespeichert wird, klingt durchaus rhythmisch und melodiös, wenn es definierter Speicheranordnung entspricht. Da der ZX80 und 81 sowie der Spektrum keine Soundchips besitzen, aber durchaus der Wunsch der Kundschaft aufkeimte, diese zur Unterhaltung mit Spielen zu nutzen, kamen ziemlich zeitnah Erweiterungsbausätze und Fertigmodule auf den Markt. Das erweiterte die akustischen Fähigkeiten des ZX und Spektrum um damals ungehörte Sounds. Plötzlich war der Homecomputer der menschlichen Sprache gewachsen oder konnte durch Schlagzeug-Samples variable Percussions abbilden. Die Firma Zebra bot beispielsweise einfache Sprachmodule mit voraufgenommenen Sprachsamples an und mit dem Woodrex SC01-Chip existiert ein Sprachsynthesizer, der durch Phonemkombination schier endlos plappern konnte. Technisch passiert beim Sprachmodul Folgendes. Auf einem Speicherchip liegen in bekannter Reihenfolge mehrere Sprachteilstücke, wie Ziffern und oft genutzte Worte, die durch direkten Aufruf per beispielsweise Erweiterung Basic-Befehl über den eigenen Tonausgang abgespielt werden. Ganze Sätze werden durch einen Interpreter in die Einzelaufrufe der passenden Sprachteilstücke zu einem vollständigen gesprochenen Satz gewandelt. Nicht nur Melodien oder Sprache wurden durch Erweiterungsboxen, dem Sinclair Spectrum, ermöglicht, sondern auch ganze Schlagzeugsets. Ich spreche vom Spectrum, einem Rhythmus-Erweiterungsgerät, Das wird an den Erweiterungsport des Spektrums gesteckt und war dann bereit, Sounds und Rhythmuspattern auf Kassette abzuspeichern oder zu laden und natürlich zu arrangieren. Eine Auswahl von Samples, die ähnlich gut wie die Standalone-Lösung Lindrum von Lin Electronics klingen, können hier verwendet werden und das mit dem günstigen Homecomputer anstatt des Standalone-Geräts. Trotz der vielen damals angebotenen Erweiterungen ist es heutzutage fast unmöglich, an solche Hardware zu kommen. Uns bleibt die Suche auf Gebrauchtmärkten oder der Nachbau aus Magazinen mit den nötigen Elektronik- und Lötkenntnissen natürlich. Wegen der viel leistungsfähigeren Keyboards im Musikbereich wurde dann der Computer auch oder vorrangig als Steuereinheit verwendet. Ich meine natürlich MIDI. Dieses Musical Instrument Digital Interface war der Brückenschlag zwischen dem Homecomputer und der Musikindustrie. Damit spreche ich die externe Musikgenerierung mit dem Homecomputer an. Ja, und ich war stellenweise sehr durch die vielen Klangbeispiele, die heutzutage auf einer bekannten Videoplattform zu sehen und zu hören sind, mehrere Stunden abgelenkt. Und ich verglich die verschiedenen Soundchips in ihren akustischen Fähigkeiten oft mit offenem Mund und aufgesetzten Kopfhörern, die dann das Stereoabbild des CPC sehr ungewöhnlich abbilden. Der CPC ist nämlich als einziger im Bunde in der Lage, aus demselben Soundchip am Ende zwei unabhängige Tonkanäle, also echtes Stereo, auszugeben. Das resultiert aus der internen Beschaltung des AY8910, der für jede der drei Stimmen einen eigenen Tonausgang besitzt. Und durch die interne Beschaltung im Computer wird eine Stimme gleichermaßen auf links und rechts, die zwei anderen Stimmen jeweils auf entgegengesetzte Kanäle gemischt. Im Homecomputerbereich führt die technische Grenze der musikalischen Fähigkeiten oft auch zur Kreativität, darüber hinaus Ergebnisse zu erzielen. Das äußert sich in geschickter Ausnutzung der vorhandenen oder neu entdeckten Klangfähigkeiten, also Perfektion der Mikroebene. Der Weg der Expansion durch technische Erweiterungen eröffnet klangfremde Möglichkeiten. Hierbei wird der Homecomputer zur Schaltzentrale zurückgestuft.
Gut, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr jetzt etwas theoretisch, aber drei, würde ich sagen, ganz intensive und interessante Einblicke bekommen, so auch ja in die Themenschwerpunkte, mit denen wir uns beschäftigen oder die unterschiedlichen Ansätze, die wir drei eben hier im Projekt verfolgen. Und was uns jetzt aber quasi wichtig ist, nochmal zu betonen, ist, dass wir am Ende natürlich versuchen, die Ansätze irgendwie zusammenzubringen und dass die nicht für sich stehen, sondern dass es auf jeden Fall Verbindungen dafür gibt, dazwischen gibt. Und vielleicht können wir anfangen mit den letzten beiden Bereichen, die wir ja gehört haben, nämlich mit den verschiedenen Arten der Soundgenerierung, die einmal über Erweiterungen stattfinden kann, also auch mit Soundhardware, die nicht der Computer selbst mitbringt sozusagen, die man auch nicht über Programmierung ansteuern kann, sondern genau, die eben als externe Hardware dazukommt. Und dagegen eben das andere Thema, was Nia jetzt eben so ein bisschen mehr beschrieben hatte, was du mehr beschrieben hattest, die Programmierung des Soundchips selbst. Ja. Was ist eigentlich da, würdest du sagen, so der wichtigste Unterschied oder ja, der Reiz an dem einen oder dem anderen? Mhm. Oder genau, wie siehst du das aus deiner praktischen Sicht sozusagen?
Ja, also ich würde sagen, dass wenn man sich mit Basic beschäftigt, ist es auch auf jeden Fall nochmal Anwenderbereich, weil für Spielermusik und so wird es meistens in Assembler, also in Maschinensprache programmiert,
ja.
Was wir vielleicht auch in anderen Folgen mal erwähnt haben.
Mhm.
Aber es unterscheidet sich trotzdem von solchen externen Module oder Erweiterungen, weil diese Module jetzt besonders für irgendeinen Zweck, zum Beispiel jetzt als Drum Machine und so weiter, ja, designt wurden und oft für sowas wie jetzt zum Beispiel Live-Musizieren gedacht sind. Und Der Hauptunterschied ist für mich dieser Interface. Also da hat man ein Software meistens mit Spectrum auch genauso. Und man kann direkt mit Tastatur die sowas wie ein Schlagzeug oder ein Perkussion, Rhythmus, Loop steuern und das abspielen lassen. Und das ist an erster Linie für mich ein großer Unterschied in Herangehensweise. Mhm. Auch mit Basic. Also natürlich mit Maschinensprache sehr unterschiedlich, aber auch mit Basic, dass man wirklich mit Code zu tun hat. Man muss sich die Sachen alles vorstellen, was man machen will mit dem Computer und dann planen und eingeben als Code, vielleicht einige Sachen berechnen, aber mit solche Erweiterungsmodule oder Software ist es meistens viel direkter. Man hat dann irgendwas zur Verfügung, womit man was anfangen kann mit dem Computer.
Mhm.
Und das ist für mich ja sehr unterschiedlich. Das sind für mich zwei sehr unterschiedliche Ansätze, würde ich sagen.
Ja, unterschiedliche Ansätze und wie du auch gesagt hast, unterschiedliche Zwecke, ne? Weil ich habe mir erst vorgestellt, okay, ich kann jetzt das, was ich in Basic programmiere oder meine Soundeffekte, die kann ich vielleicht auch in meinem kleinen Spiel irgendwie gleich benutzen und auch anderen weitergeben, die den gleichen Computer mit dem gleichen Basic haben. Aber ich könnte jetzt nicht mit dem Spectrum irgendwie, weiß ich nicht, ein Spiel untermalen, weil dazu einfach gleich viel zu viel.
Ja. Also auf jeden Fall für verschiedene Zielgruppen.
Ja.
Weil ich habe mir überlegt, ob man zum Beispiel... Wir haben gesagt, dieser Spectrum ist für ZX Spectrum und der hatte nur ein Beeper. Und wir sagen mal, okay, wir haben jetzt Spectrum Plus 2 und der hat AY-Chip und wie erwähnt, jetzt dieser Play-Befehl. Kann man den gleichen Rhythmus mit dieser Soundchip und Rauschgenerator und diese Hüllkurven so erzeugen? Ja, vielleicht. Mhm. Also was Ähnliches kann man wahrscheinlich schon machen, aber die Arbeitsweise ist sehr unterschiedlich. Man muss dann sehr viel... sehr viel Arbeit und Programmierung und so, da vielleicht auch experimentieren so anstecken.
Ja.
Und dann am Ende hat man dieses Ergebnis, aber bei dem Modul kann man direkt was spielen.
Mhm. Am Ende landen wir, wie eigentlich ja auch schon so oft, mal wieder bei der Unterscheidung zwischen, komme ich eher von einem musikalischen Hintergrund eher von einem programmiererischen oder so.
Ja. Ja, weil ich denke, das ist schon sehr wichtig in diesem Bereich Heimcomputermusik.
Ja.
Vielleicht für viele Leute, die irgendwie kreativ sein wollten, war diese Programmierung nicht der Weg, weil man wirklich sehr viel Energie da anstecken musste, um überhaupt ein Ergebnis zu haben.
Ja. Ja, was ich mich auch immer frage, was vielleicht daran ganz gut anknüpft, worauf wir vielleicht aber auch keine richtige Antwort haben, ist, dass inwiefern es hilft, eben wie die BBC das zum Beispiel versucht hat, Leuten Basic beizubringen, inwiefern so diese allgemeine Verbreitung von leichten Programmierkenntnissen vielleicht eben auch dazu führt, dass Leute das mehr anwenden, um damit Musik zu machen oder so, um das kreativer zu nutzen oder so. Und ich fände, also ich kann mir vorstellen, dass es einen Zusammenhang gibt, einfach durch die größere Verbreitung, dass das mehr genutzt wird und eben für verschiedene Zwecke auch genutzt wird. Wir haben jetzt darüber natürlich keine Zahlen oder so, die sagen, dass es in Großbritannien besonders viele kleine hobbymäßige Basic-Programme für oder Basic-Musikprogramme gab. Aber ja, dieser Zusammenhang, der interessiert mich schon oder ich könnte mir vorstellen, dass der eine Auswirkung hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch wirklich spannend, wie diese Sendung so Musik machen für Leute so darstellt, weil das ist eher selten. Also wie gesagt, die Quellen sind in dieser Zeit eher die Handbücher gewesen von dem Computer und es gibt kleine Teile da, wo man über Musik spricht, über Musik schreibt. Und eher kompakt und wirklich auch selten andere Lehrbücher nur über Musik. Natürlich bei C64 und so weiter ist es ganz anders, aber jetzt in diesem Bereich, wo wir sprechen.
Ja.
Und dann finde ich, auf einmal so eine Fernsehsendung zu sehen, also wenn man Glück hatte und diese Folge schon geschaut hat, ganz unterschiedlich, weil man direkt sieht, wie man das eingibt und mit Ausprobieren und dann mit dieser schönen grafischen Darstellung vielleicht. Ja. Ich finde das wirklich sehr verständlich, viel verständlicher als diese Bücher. Mhm. Und das ist, woran wir vielleicht heutzutage ganz gewohnt sind. Ja, immer YouTube-Videos, Tutorials und so weiter. Ja. Damals war es, finde ich, ziemlich neu, oder? Also ja. Generell auch diese Video als Lernmedium, wenn man so sagen kann.
Ja, total. Ich glaube auch, aber auch die Verschränkung war vielleicht ganz klug zwischen Fernsehen und Computer. Irgendwie hing das ja eh so ein bisschen zusammen. Immerhin hat man den Computer ja auch an den Fernseher gehängt und so. Und dann passt es ja eigentlich ganz gut sozusagen, dass der Fernseher auch das Medium ist, in dem ich vielleicht ein bisschen lernen kann darüber, wie ich meinen Computer benutzen kann. Und ja, ich finde, es ist auch im Sinne von irgendwie so einer, wenn man jetzt wirklich innerhalb eines neuen Mediums denken will, dann macht das vielleicht sogar auch mehr Sinn, als jetzt einfach wieder ein Buch zu schreiben.
Auf jeden Fall, ja. Und man sieht da, was passiert auf dem Bildschirm. Ja. In dem Buch steht nur, okay, mach das. Ja. Vielleicht probiert man aus und so.
Voll, das kennt man ja, ne? Ja. Also genau, das heißt genau, alleine das zu sehen und irgendwie, das hilft beim Verstehen schon viel besser. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob weil auch diese Basic-Kurse und so zum Teil ja eigentlich plattformübergreifend angelegt waren. Also dass man eigentlich gar nicht, klar, es gab immer ein Basic-Book vielleicht oder in den Handbüchern, das war natürlich auf die einzelnen Computer zugeschnitten. Aber ich habe mich auch gefragt, ob da eigentlich so ein Austausch möglich war, dass man sagt, okay, ich kann jetzt Basic für meinen CPC, kann ich. Und bringt mir das auch viel schon für Basic auf dem Spektrum, plus zwei zum Beispiel? Mhm.
Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also die Hauptsachen, Hauptbefehle und ja, die grundsätzlichen Befehle sind alle gleich.
Ja.
Und was ich mir jetzt zum Beispiel angeschaut habe im Rahmen von Soundbefehle, die sind natürlich unterschiedlich, muss man im Handbuch alles gucken, so, aber ist nichts, was man neu lernen muss, wenn man schon Basic kann, würde ich sagen. Was man viel vielleicht experimentieren soll und so weiter, was ich zum Beispiel viel ausprobieren musste. Als Beispiel beim ZX Spectrum Plus 2 musste ich zum Beispiel viel gucken, in welcher Reihenfolge ich die Parameter steuern soll, weil man da die Parameter als so ein String-Variable eingeben kann. Und dann sieht man, okay, ja, ich muss immer zuerst Oktave, dann die Note, was eher selbstverständlich ist, aber auch zuerst Dauer und dann die Note kommt am Ende oder wo kommt jetzt genau dieser Envelope-Befehl und so weiter. Das ist, was man vielleicht ein bisschen ausprobieren könnte. Mhm. Und bei den anderen auch, wie man zum Beispiel, was bedeutet jetzt diese Zahl für diese Parameter, musste man vielleicht viel ausprobieren.
Ja. Wo wir schon mal bei Basic sind, irgendwie, wir haben darüber ja natürlich schon mal gesprochen und haben so ein bisschen festgestellt, dass man an der Programmierung in Basic und irgendwie an dem Zusammenhang damit, dass es dass der gleiche Soundchip unterschiedlich programmiert wird oder mit unterschiedlichen Befehlen auch genutzt wird, dass man daran ja richtig gut sehen kann, wie nicht nur die Hardware quasi vorbestimmt, wie das klangliche Ergebnis ist, sondern dann eben man da wirklich diese Ebene der Programmierung nochmal als ganz entscheidende Ebene wirklich dazwischen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich nochmal ein wichtiges, wichtig zu betonen, so wenn man das so sieht. Und ich habe jetzt so einen Bezug oder mein Gedanke dazu geht eher so in Richtung Technikdeterminismus, was denkt man, was legt die Technik fest oder so, inwiefern bestimmt die Hardware das Ergebnis. Und hier kann man wirklich sagen, die Hardware bestimmt es auf jeden Fall schon mal nicht alleine.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch nicht nur, also es ist auch so wie bei diesem Beispiel von Stereo-Sound, was nur beim CPC zum Beispiel möglich war, ist auch nicht nur, also Hardware bedeutet nicht nur diese Soundchips, sondern auch was andere Möglichkeiten von andere Hardware-Möglichkeiten von dem Gerät sind.
Mhm.
Und dann kommt darauf nochmal diese Software-Ebene.
Ja, es ist schon so, dass uns diese Frage, ne, gerade nach dem Zusammenhang von Hardware und Software und Hardware und Klang oder sowas in der Art, dass uns diese Frage immer wieder beschäftigt und immer wieder begegnet. Und ich würde sagen, dass jetzt eben diese spezielle Beschäftigung dann eben mit Basic anhand von den britischen Computern, da jetzt eben nochmal eine Sicht zu ergänzt hat.
Mhm.
die sonst vielleicht eben ein bisschen einseitig bleibt, wenn man zu sehr nur von dem Chip ausgeht, von einem speziellen.
Ja.
Genau, aber eine letzte Sache ist mir auch noch eingefallen zum Stellenwert, den irgendwie Computerbildung und überhaupt kreativer Umgang vielleicht mit Computern und so Selbstermächtigung und Programmierkenntnisse, was für einen Stellenwert das so vielleicht in der britischen Gesellschaft aktuell hat. Da ist mir ein Beispiel begegnet, dass dieses BBC Computer Literacy Project jetzt quasi wieder aufgegriffen wird. Also es gibt auch aktuell in UK ein Projekt, wo die wieder, also eigentlich wie vor 40 Jahren, wieder in die Schulen gehen und mit einem Computer, der ungefähr auch so reduziert ist wie damals in den 80ern, Programmierkenntnisse, jetzt natürlich nicht basic wie damals, sondern irgendwelche anderen Sachen, bei denen ich jetzt nicht genau weiß, um was es sich handelt, aber wirklich so eine ganz grundlegende, grundlegendes Verständnis für eben Computer und wie sie funktionieren, wieder vermitteln will.
Das ist super spannend.
Also es hat eine Historie. Mhm. So, was gibt's zum Schluss noch zu sagen? Wir haben uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns wie immer erreichen unter blips@hmt-leipzig.de. Bei Fragen oder Kommentaren und Ideen zu unserem Thema. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder in ein paar Monaten und freuen uns, wenn ihr dran bleibt.
Bis bald.
Bis bald.
Blips ist der Podcast zum Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen Kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ibke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion: Niyesh Ibrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit: Lindsay King und Honoka Oka.